Wir hatten ja bereits Offenbarung Kapitel 9 miteinander aufgeschlagen. Matthias hat uns da bereits den zweiten Teil gelesen. Ich möchte uns heute Morgen den ersten Teil noch von diesem Kapitel lesen. Offenbarung Kapitel 9, wo es mit der fünften Posaune losgeht. Wir sind in den Posaunengerichten. Und hier heißt es, und der fünfte Engel posaunte. Und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlunde des Abgrunds gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und ein Rauch stieg empor aus dem Schlunde, wie der Rauch eines großen Ofens. Und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und es wurde ihnen Macht gegeben, wie die Skorpione der Erde Macht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie das Gras der Erde nicht schädigen sollen, auch nicht irgendetwas Grünes, noch irgendeinen Baum, sondern nur die Menschen, welche das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirne haben. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern zu plagen, 5 Monate lang. Und ihre Qual war die Qual von einem Skorpion, wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, zum Kampfe gerüstet, und auf ihren Köpfen waren wie goldene Kronen, und ihre Angesichter wie menschliche Angesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare, und ihre Zähne waren wie Löwenzähne, und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln vieler Wagen und Rosse, welche zum Kampfe laufen. Und sie haben Schwänze wie Skorpione und Stacheln, und in ihren Schwänzen lag ihre Macht, die Menschen zu schädigen 5 Monate lang. Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrundes. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Wir hatten uns das letzte Mal oder die letzte Predigt da aufgehört, hier in Vers 13. Und da kreist dieser Adler über dem Himmel und der ruft, wehe, 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 denen, die auf Erden wohnen. Und genau das ist auch das Thema unserer heutigen Predigt, wehe, wehe, wehe denen, die auf Erden wohnen. Warum? Wegen der übrigen Posaunenstimmen der 3 Engel, die noch posaunen sollen. Deswegen ruft dieser Adler dieses dreifache Wehe aus. Und es ist auch heute Morgen auch ganz und gar nicht mein Anliegen, über Fußball zu predigen. Aber doch möchte ich jetzt einen Akzent aus dem Fußball bringen. Denn wenn man auch nicht Fußball interessiert ist und die Nachrichten hört und danach noch die Sportmeldungen gesendet werden, und man dann vielleicht auch über Torschüsse von dem FC Bayern München informiert wird, dann hört man im Hintergrund immer so eine besondere Melodie. Und zwar hört man da immer so ganz sanft, das Leben ist wie ein Traum. Und ich dachte, das ist ja interessant, dass die da sich immer dieses Traumhafte vorstellen. Wahrscheinlich kennt der eine oder andere diese Torhymne viel besser als ich. Oder wie lange der FC Bayern diese Hymne schon so hat. Ich kenne mich im Fußball sehr wenig aus. Jedenfalls hört man das immer wieder. Das Leben ist wie ein Traum. Das war ja so ein Hit von den 80er Jahren von Spider Murphy Gang. Immer wenn ein Tor geschossen wird, dann ertönt dies im Hintergrund. Jedoch ist scheinbar in letzter Zeit diese Melodie etwas rarer geworden, weil der Erfolg mit den Toren nicht mehr ganz so groß war. Doch das ist, wie gesagt, heute Morgen nicht unser Thema und mit dem wollen wir uns jetzt auch nicht widmen. Aber ich möchte uns an dieser Stelle nur mal fragen, ob es nicht etwas verwunderlich ist, dass tatsächlich heutzutage viele Menschen denken, das Leben, das ist wie ein Traum. Man kann ja auch schon im Computer so ein komplett visuelles Leben leben, wo man da in so ein Computerprogramm einsteigt und man sich da für irgendjemand ausgibt und da sein persönliches Leben da drin führt, visuell. Oder viele Menschen stellen sich heute das Leben vor, es muss jeden Tag die Sonne scheinen, wie heute Morgen. Das ist natürlich, kann man schon sagen, wie im Traum, das ist herrlich. Aber sie denken auch, es muss einem das ganze Leben so locker von der Hand laufen. Es muss ablaufen wie ein schöner Traum. Alle schönen Dinge müssen sich erfüllen in meinem Leben, alle Wünsche sollen erfüllt werden. Alles, was die Welt zu bieten hat, das möchte ich in Kauf nehmen, das möchte ich ausleben, das möchte ich in Gebrauch nehmen. Ja, man möchte den bestmöglichen Komfort und Luxus genießen. Erfolgreich möchte man sein, alle Gesundheit haben, wer will das nicht? Und am Ende des Lebens dann nach Möglichkeit mit Wolke 7 in den Himmel einfliegen, ins Paradies zum Herrn. Wem würde das nicht gefallen? Und ich bin überzeugt, auch viele Kinder Gottes sind in diese Richtung sehr verführbar, das Leben zu gestalten wie einen Traum. Und man muss sich ja auch nicht wundern heutzutage, gerade wenn man in die Medien hineinschaut, da wird einem doch das richtige Traumleben vorgegaukelt. Traumleben, ja, da gibt's ständig traumhafte Preise in den Medien und in den Prospekten, die ins Haus flattern, in den Werbeangeboten. Traumhafte Preise, Traumspeisen, wie gesagt, traumhaftes Wetter wird selbst angeboten oder der Traumpartner wird heute überall angepriesen. Oder man kann auch verreisen mit dem Traumschiff, eine Traumreise machen, wie toll. Alles Traumhafte kann man heute scheinbar erleben in dieser Welt. Doch ich möchte uns ein bisschen herausholen wieder aus dem Traum und uns auch heute Morgen die Frage stellen, was ist, wenn der Lebenstraum eines Menschen oder wenn dein und mein Lebenstraum nicht in Erfüllung geht? Was ist, wenn dein Wunsch ständig am Zerplatzen ist? Was ist, wenn uns die bittere Realität des Lebens wieder einholt, wenn wir erkennen, das Leben ist kein Traum? Oder was ist, wenn sich Träume eben nicht erfüllen, wie zum Beispiel beim FC Bayern München, wenn man nicht auf der Erfolgsleiter hochklettert, ja, dann ernüchtert man wieder. Ist doch nicht alles wie ein Traum. Mein erster Punkt soll heute Morgen sein, Realität oder Traum? Vielleicht fragt ihr euch, was das jetzt mit diesem Text zu tun hat. Wir kommen gleich noch drauf. Realität oder Traum? Wenn man in die Realität hineinschaut, dann sieht alles so ganz anders aus als wie im Traum. Man muss von seinen eigenen Wünschen und nämlich von seinen eigenen Vorstellungen ein ganzes Stück weit abtreten. Auch wenn man auf den Herrn Jesus hört, wenn man auf sein Wort hört und seinen Willen tun will, dann kreuzt sich nämlich schon unser Traum mit dem, was er von uns haben will. Das sieht alles ganz anders aus. Ja, und vielleicht kommt auch bei manchem, wenn der persönliche Traum im Leben nicht erfüllt wird, auch die Frage auf, ist das Leben etwa nicht vielmehr ein böser Traum? Oh ja, das denken auch manche Menschen. Das ganze Leben ist ein böser Traum. Plötzlich laufen die Dinge ganz anders, als wie man sie sich gewünscht und gedacht hätte. Es gibt ja auch nicht wenige Menschen, die tatsächlich auch regelmäßig von Albträumen geplagt werden. Natürlich will das niemand, aber viele Menschen werden heute auch mit Albträumen eingeholt. Und man muss gestehen, auch viele Kinder Gottes sind nicht völlig davon ausgenommen. Und gerade wir sind oft besonders gefährdet, weil der Teufel uns ja ständig an den Fersen hängt und möchte uns auf aller erdenkliche Weise zu Fall bringen. Selbst noch wenn wir schlafen, möchte er uns zu Fall bringen im Traum oder uns mit einem Albtraum einholen. Manchmal hat man ja den Eindruck, dass sich gerade gegen die Gläubigen, gegen die Kinder Gottes, heute schon der Schlund der Hölle auftut, was der Teufel alles zur Anwendung bringt, um einen zu Fall zu bringen. Und eben gerade auch in Bezug auf Traumwelt. Jedoch haben wir, das ist auch die andere Seite, auch ganz andere Möglichkeiten, uns abzuschirmen als der natürliche Mensch. Wir haben andere Möglichkeiten als die Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen. Wir brauchen doch schließlich nur auf den Herrn zu hören und das zu tun, was er uns anweist. Zum Beispiel sagt er in Römer 10, Vers 13, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Das ist eine wunderbare Verheißung, ein wunderbarer Aufruf mit einer wunderbaren Verheißung. Wer aber den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und ich frage uns, hast du schon mal den Namen des Herrn Jesus angerufen, wenn du von üblen Gedanken geplagt worden bist? Hast du schon mal den Namen des Herrn Jesus angerufen, wenn du von üblen und bösen Träumen geplagt worden bist, auch mitten in der Nacht? Herr Jesus, hilf mir! Rufe den Namen des Herrn an, so sollst du gerettet werden. Rufst du den Namen des Herrn Jesus an, wenn dich der Sorgengeist quält und du nicht mehr rauskommst aus deinem Strudel, in dem du dich bewegst und der dich nicht mehr loslassen will? Das ist eine wichtige Frage. Liebe Geschwister, wir sollten vermehrt davon Gebrauch machen. Denn wer dies tut, der wird es auch erfahren, dass der Herr lebt. Wir haben es mit keinem toten Gott zu tun. Der Herr Jesus lebt, er ist auferstanden. Und er steht zu seinen Verheißungen. Wer aber den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und wir werden es erfahren. Da ist der Herr Jesus. Er ist ein großer und herrlicher Retter. Er holt uns heraus aus allen möglichen verkehrten Dingen, aus Träumen und aus Gedankenstrudeln, die uns nicht mehr loslassen wollen, aus Sorgenquälereien. Wenn wir ihn anrufen, wenn wir seinen Namen anrufen, dann geschieht sofort Veränderung und Neuausrichtung. Das ist Tatsache. Wenn wir seinen Namen anrufen, dann muss nämlich der Teufel von uns fliehen. Dann muss auch der Sorgengeist von uns fliehen. Sofort bekommen wir wieder Boden unter die Füße, wir kriegen wieder Klarheit. Haben wir es gerade nicht gesungen in dem Lied? Solange mein Jesus lebt und meine Kraft und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Lieb erglühen. Wenn wir uns das zu eigen machen, was solch ein Lied für eine Aussagekraft hat. Und glitte je mein Fuß, brecht mir die Welt Verdruss, so eil dich schnell zu Jesu, Herz, der halte meinen Schmerz. Köstlich. Ja, liebe Geschwister, das sind geistliche Wahrheiten, die wir auch oft singen. Und unser Herr Jesus, der stellt sich dazu, weil er es in seinem Wort sagt. Er lebt, dank sei ihm dafür. Und gerade wenn wir auch in unseren heutigen Text hineinschauen oder auch in diese Weltzeit, da müssen wir es mehr und mehr lernen, noch mehr von ihm Gebrauch zu machen, noch mehr uns an sein Herz zu wenden, nahe an seinem Herzen zu bleiben. Vielleicht zieht dich tatsächlich manches eigene Versagen mehr zu ihm hin. Vielleicht ziehen dich auch manche Nöte innerhalb der Ehe oder Familie zu ihm hin. Es ist gut. Vielleicht ist es auch der Arbeitsplatz. Der Herr gebraucht auch manche Dinge, dass wir zu ihm hin fliehen, sonst würden wir es vielleicht gar nicht tun. Doch liebe Freunde und Geschwister, wenn wir momentan einen Blick in die derzeitige Weltlage werfen, so scheint die Liste endlos lang, die sich gerade anhäufen, und überaus ratlos und mutlos macht uns die momentane Weltlage. Ich kann die Nachrichten bald nicht mehr hören, was sich da alles ereignet. Und wohl kommt manch einem dieses derzeitige Geschehen in dieser Welt ebenfalls so vor wie ein böser Traum. Das kann doch gar nicht wahr sein, was sich da alles so ereignet in letzter Zeit. War doch letztes Jahr schon vieles, was wir zu verdauen hatten, aber dieses Jahr, da kommt es noch dicker. Manche Dinge, die muss man zuerst mal auch innerlich verarbeiten, es sind schwer zu verarbeiten, was sich da so alles abspielt. Ich brauche es euch nicht sagen, was sich alles in Japan abspielt, an diese momentane Katastrophe, diese Zerstörungswucht, die der Tsunami mit sich gebracht hat und die Atomkatastrophe, die jetzt in diesem Land droht. Zugleich liegen in diesem Trümmerfeld wohl noch Tausende von ungeborgenen Leichen. 7.500 sind schon gezählt, aber es wird bis 10.000 geschätzt. Unsagbares Leid. Die Bergungsarbeiten sind nur noch durch Kälte und Schnee erschwert. An allen Ecken und Enden, da fehlt jetzt tatsächlich an Heizung, weil kein Strom mehr vorhanden ist. Es fehlt an Trinkwasser, es fehlt an Nahrungsmitteln. Und das in einem reichen Land wie Japan. Tausende von Menschen, die frieren und vegetieren in ihren Unterkünften nur so vor sich hin, auch alte Menschen. Selbst in den Krankenhäusern kann nicht geheizt werden. Die Menschen frieren in ihrem Krankendasein. Patienten frieren und sind zudem mangelhaft versorgt. Und dann schauen wir auf die andere Seite, nach Libyen. Ist einfach auch schlimm, was da passiert. Wie diese Aufständischen brutal niedergeschlagen werden und wie nun wieder die Ära des Gaddafi wieder auffährt und auf der anderen Seite, wie die Länder sich zusammenraffen, auch die NATO. Wie kann man dieser Ära Gaddafi endlich ein Ende bereiten? Krieg und Kriegsgeschrei kommt auf. Welch eine brisante Angelegenheit. Und dann sowieso in den ganzen arabischen Ländern, von denen wir schon in diesem Jahr gehört haben. Welch ein Szenario spielt sich da ab in vielen Ländern momentan? Welch ein Szenario in dieser Welt? Ja, man könnte wirklich meinen, es wäre alles nur ein böser Traum. Und es ist wirklich ein Wunder, dass wir hier in Deutschland, in Europa immer so wunderbar verschont bleiben von allem. Können wir nur den Herrn danken und preisen. Vieles könnte man noch hinzufügen, aber ihr fragt euch vielleicht, warum erwähne ich in der Predigt alle diese Dinge? Ihr könnt es ja selber in den Nachrichten verfolgen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns diese mehr und mehr darüber bewusst werden, dass wir in einer Zeit leben, die eben unmittelbar vor der großen oder vor der Trübsal, vor der siebenjährigen Trübsalzeit steht. Eine Trübsalzeit, welche unser Herr und Gott global über diese Erde kommen lässt. Und wir müssen uns darüber bewusst werden. Und dies ist weder ein böser noch ein guter Traum, sondern das ist Realität, die uns das Wort Gottes zeigt. Und darauf müssen wir uns gründen und darauf müssen wir uns einstellen. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir in den nächsten Jahren große Probleme bekommen oder die Zeit, wo der Herr uns noch gibt. Wir wissen ja auch zugleich weder Tag noch Stunde, wann unser Herr Jesus kommen wird. Oder weiß es jemand von uns? Ich weiß es nicht. Doch wir wissen, dass er uns nicht zu einem Traumleben aufruft, sondern dass er uns aufruft zu wachen und zu beten. Das ist Realität. Sehet zu, wachet und betet, denn ihr wisset nicht, wann die Zeit da ist. Markus 13, Vers 33. Markus 13, Vers 37. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet. Hat also nichts mit irgendwelchen Träumereien zu tun. Vielleicht durchkreuzt der Plan Gottes dein und mein eigenes Wunschdenken von einer schönen Welt und von einem schönen Leben. Jedoch wird sich Gottes Plan nicht ändern, sondern wir müssen uns ändern. Wir müssen uns darauf einstellen, dass das, was Gott sagt, auch tun wird. Auf der anderen Seite möchte ich euch auch keine Angst machen, nein. Wir können sehr, sehr getrost sein, denn der Herr Jesus sagt wiederum, euer Herz erschrecke nicht, vertrauet auf Gott und vertrauet auf mich, Johannes 14,1. Das sollen wir auch tun. Noch eine weitere Frage an uns, wenn wir diese Dinge alle in der Welt sehen. Was möchte Gott bei dir und bei mir bezwecken? Was möchte er bei uns bezwecken, wenn wir all diese Dinge in der Welt sehen? Ist es nicht genau das, was Petrus uns sagt in seinem zweiten Brief? 2. Petrus 3, Vers 11. Er spricht dort vom Vergehen von der Himmel und der Erde, also schon, wenn ein neuer Himmel und eine neue Erde kommen wird. Aber es fängt an mit dem Tag des Herrn, mit der Trübsalzeit. 2. Petrus 3, Vers 11. Petrus sagt hier, da nun dies alles derart aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottseligkeit. Also wenn ihr schon um all die Dinge wisst und wenn ihr schon die Dinge herannahen seht, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch einen heiligen Wandel und Gottseligkeit. Und ich frage uns auch heute Morgen, ist es bei uns sichtbar? Sieht man das irgendwo bei uns in unserem Leben? Einen heiligen Wandel und Gottseligkeit. Ich wünsche es uns allen. Also nicht alles ist ein Traum, sondern alles ist Realität. Wenn wir hier auf den ersten Punkt zurückkommen, Realität, auf die wir uns einstellen müssen. Mit unserem ganzen Leben. Mit unserem ganzen Denken, Fühlen und Wollen. Doch nun wollen wir schnell weitergehen, damit wir noch ein wenig auf den heutigen Text zu sprechen kommen. In Offenbarung 8, Vers 13b hatte ich schon erwähnt, da haben wir das letzte Mal aufgehört. Wehe, wehe, wehe. Denen, die auf Erden wohnen, wegen der übrigen Posaunenstimmen der drei Engel, die noch posaunen sollen. Das ist der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte. Wehe, wehe, wehe denen, die auf Erden sind. Es ist ja ein sehr starker Ausruf und eine sehr starke Warnung, die uns hier begegnet. Also da muss schon etwas Besonderes dahinter stecken. Ein dreimaliger Aufruf, Weheaufruf. Drei ist ja auch eine Vollzahl Gottes. Wir kennen die Dreieinheit Gottes. Ein dreimaliger Wehaufruf. Wehe, wehe, wehe. Vielleicht sind diese Menschen, die hier in der Trübsalzeit sind, auch immer noch damit beschäftigt, ein eigenes Wunschleben herbeizuführen. Ihre eigenen Wünsche zu ersehnen. Ein Traumleben, das doch endlich ein Traumleben wahr wird nach all diesen Katastrophen, die schon hinter ihnen liegen. Jetzt muss es doch mal ruhig werden. Jetzt muss es doch mal besser werden. Der Mensch ist ja immer dabei, selber die Welt umkrempeln zu wollen und sich selber sein eigenes schönes Leben ausdenken zu wollen. Doch auch zu der Zeit wird der Mensch bitter eingeholt werden von der Realität. Und wir fragen uns, warum lässt sich der Mensch es heute nicht sagen? Wir sind ja nach dem siebten Siegelgericht zu den Posaunengerichten übergegangen. Und die Dinge, die wir schon in den Posaunengerichten, aber auch in den Siegelgerichten gesehen haben, die waren schon schrecklich genug. Doch dreimal jetzt dieses Weh. Was kann noch Schlimmeres geschehen, als was bis dahin geschehen ist? Wir erkennen dies, als der fünfte Engel anfing, in die Posaune zu blasen. Als der fünfte Engel anfängt, in die Posaune zu blasen, da sehen wir, was jetzt hinter diesem Wehe steckt. Denn Johannes sagt uns, und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlunde des Abgrunds gegeben. Johannes sieht einen Stern, der vom Himmel gefallen war. Wir fragen uns, was war das für ein Stern? Muss ein merkwürdiger Stern gewesen sein. Ein Stern, der einen Schlüssel bekommen hat. Welchem Stern kann man einen Schlüssel geben? Und hier können wir eigentlich nicht davon ausgehen, dass das ein ganz normaler Stern gewesen sein muss, sondern da muss eine Person dahinter stecken, hinter diesem Stern. Ein Stern, der einen Schlüssel empfangen kann. Einen Schlüssel zum Schlunde des Abgrunds wurde ihm gegeben. Das scheint uns merkwürdig. Und wie schon gesagt, wir müssen ziemlich sicher hinter diesem Stern eine Person suchen. Und die Bibel, die lässt uns ja über manche Bezeichnungen von Personen nicht im Ungewissen. Denken wir zum Beispiel an Jesaja 14, Vers 12. Jesaja 14, Vers 12. Bibelkenner wissen, was da uns beschrieben wird. Da ist jemand aus dem Himmel geworfen worden. Jesaja 14, Vers 12. Und zwar ist hier von dem Morgenstern die Rede. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Morgenstern? Wie bist du zu Boden geschmettert, der du die Völker niederstrecktest? Ein Morgenstern, der zu Boden geschmettert wird, begegnet uns hier. Und wir wissen, dass hier Satan gemeint ist, der als Morgenstern bezeichnet wird. Wir wissen auch aus dem Buche Hiob, dass Satan bisher immer noch einen Zugang zu den himmlischen Orten hat. Wir meinen vielleicht, es wäre schon bereits zur Zeit des Paradieses gewesen, dass Satan nur noch auf der Erde war, aber das trifft in Bezug auf das Buch Hiob nicht zu. Wenn wir mal kurz Hiob aufschlagen, dann sehen wir, dass Satan Zutritt hatte zu dem Herrn und dass Gott auf ihn eingegangen ist, dass letztendlich Hiob versucht worden ist. Hiob Kapitel 2. Hiob Kapitel 2, Vers 1 bis 3, da heißt es: Es kam aber ein Tag, da die Söhne Gottes sich vor dem Herrn zu stellen pflegten. Und da erschien unter ihnen auch der Satan, um sich vor den Herrn zu stellen. Und da sprach der Herr zum Satan: Wo kommst du her? Satan antwortete dem Herrn und sprach: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Und da sprach der Herr zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beobachtet oder beachtet? Ja, und so kommt, spricht Gott mit Satan hier. Und wir sehen, dass Satan Zugang hat noch zu den himmlischen Orten. Das hat er sicherlich auch bis zum heutigen Tag. Doch Satan wird nicht immer den Zugang zu den himmlischen Orten haben. Denn wir lesen in Offenbarung 12, Vers 7 bis 9, dass im Himmel eines Tages ein Kampf sein wird. Und irgendwann wird Satan wirklich der Zutritt zum Himmel verschlossen sein. Offenbarung 12, Vers 7 bis 9. Hier heißt es: Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Auch der Drachen und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht. Und es wurde für sie kein Platz mehr gefunden im Himmel. So wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Also hier ganz, ganz eindeutig. Kein Platz mehr für Satan im Himmel, kein Zutrittsrecht mehr. Verschlossen ist die Tür für Satan ab diesem Augenblick. Und was uns hier bei den Posaunengerichten jetzt sehr naheliegend scheint, dass sich genau diese Szene hier bei der fünften Posaune abspielt. Ein Stern fällt vom Himmel auf die Erde. Satan wird endgültig aus dem Himmel geworfen. Ein gewaltiges Ereignis. Wir können uns manches kaum vorstellen, was sich manches Mal hinter den Kulissen bei den geistlichen Mächten so alles abspielt, welche Kämpfe da sind. Doch ich frage uns, ist es nicht genau das, was wir hier lesen, was der Herr Jesus bereits auf Erden sagte? Als er auf Erden war, da hat er seine 12 Jünger ausgesendet, auch Dämonen auszutreiben, Menschen zu heilen, das Evangelium zu predigen. Und damals hat er bereits gesagt, Lukas 10, Vers 18, da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Das hat der Herr Jesus in prophetischer Weise gesagt. Der Jesus wusste, es wird eines Tages so sein. Als er auf Erden war, da war der Satan schon weitgehend entmachtet. Er hatte nicht mehr, da wo der Jesus war, hatte der Satan keine Macht. Aber es war eine prophetische Ausrede. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Der Herr Jesus hatte dies in Bezug auf sein Kreuz bereits gesehen. Der Sieg wurde schon proklamiert. Doch es erfüllt sich hier beim Blasen der fünften Posaune buchstäblich. Und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlunde des Abgrunds gegeben. Und ganz sicherlich ist auch das der Grund, warum hier zuvor ein dreifaches Wehe ausgesprochen wird. Vorher waren schon schlimme und fürchterliche Katastrophen. Aber jetzt wird es noch schlimmer, weil nämlich jetzt der Satan nur noch auf der Erde herrscht. Und nun ist der Satan aus dem Himmel geworfen und muss hier jetzt sein böses Werk zu Ende treiben. Und dazu bekommt er sogar noch von Gott einen Schlüssel. Er bekommt noch mehr Macht. Es wird ihm Macht zugelegt. Und er bekommt den Schlüssel sogar, den Abgrund zu öffnen. Im Grundtext steht hier das Wort Abyssos für Abgrund, was so viel wie bodenlos bedeutet. Und dieser Abgrund hat scheinbar einen Schlund. Satan durfte den Schlund des Abgrunds öffnen. Vielleicht einen engen Schacht, den man verschließen oder öffnen konnte. Und wir gehen nicht davon aus, dass dies das Totenreich ist. Das ist sicherlich was ganz anderes. Sondern dieser Abyssos, dieser Abgrund, das muss ein Gefängnis und eine Behausung sein der finsteren Mächte und der bösen Geister. Wohl ist es auch das, was uns Petrus wiederum in seinem Brief erwähnt, indem er in 2. Petrus 2, Vers 4 davon spricht. Denn wenn Gott die Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in Banden der Finsternis der Hölle übergab, um sie zum Gericht aufzubewahren. Es ist wahrscheinlich ein Ort, vor dem sich die Dämonen fürchten, wo sie Gott hinbringt und wo schon einige auch sind. Nun, wie dem auch sei, wir lesen, dass der Stern, also Satan, diesen Abgrund öffnete. In Vers 2 lesen wir dann, dass dies so ist, als ob man einen Ofen aufmachen würde. Ich meine, wenn man einen Ofen seitlich aufmacht, dann kann man so ein bisschen ins Feuer reinschauen, das geht ja noch. Aber hat jemand von euch mal einen Ofen von oben geöffnet? Wie da sofort die Flammen hochkommen, wenn das Feuer so richtig brennt? Oder wenn irgendwelches stickiges Brennmaterial drin ist, was da für ein Gestank und für einen Qualm hervorkommt? Oder wenn das Holz noch nass ist? Fürchterlich. Und so heißt es auch hier in Vers 2. Und ein Rauch stieg empor aus dem Schlunde, wie der Rauch eines großen Ofens. Und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Eine Katastrophe hat sich angebahnt, als allein diese Tür geöffnet worden ist. Ein furchtbarer Anblick und welch ein fürchterlicher Gestank, wahrscheinlich auch nur mit Atemschutz auszuhalten. Eine Umweltkatastrophe höchsten Ausmaßes. Die Sonne wird verfinstert, die Luft wird verpestet. Was ist es, wenn heute die Sonne verfinstert wird und man hat keine Sonne mehr? Das ist nicht schön, aber wenn dann die Luft auch noch verpestet ist, sowas kann nicht mal ein Vulkanausbruch zugange bringen. Doch das ist bei weitem nicht alles. Jetzt kommt es erst. Denn aus diesem Schlund, da kommen erst die finsteren Mächte hervor. Vers 3. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und es wurde ihnen Macht gegeben, wie die Skorpione der Erde Macht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie das Gras der Erde nicht schädigen sollten, auch nicht etwas Grünes, noch irgendeinen Baum, sondern nur die Menschen, welche das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirne haben. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern nur zu plagen, 5 Monate lang. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen. Johannes muss es auf irgendeine Art und Weise beschreiben. Er weiß, wie Heuschrecken aussehen, das hat er auf jeden Fall gewusst. Diese Gestalten, die da hervorkamen, vielleicht waren sie tatsächlich wie Heuschrecken. Doch sicherlich waren sie keine normalen Heuschrecken, es waren ganz besondere Gestalten, wie wir sie vielleicht vorher auch noch nicht gesehen hatten. Es waren auch keine Heuschrecken, die sich am Gras begnügten und nur eine Dürre hervorbrachten, alles grüne Gras aufzehrten, so wie damals in der Plage von Ägypten. Nein, es wurde ihnen sogar gesagt, dass sie das Gras der Erde nicht schädigen sollten. Das sollten sie in Ruhe lassen. Auch nicht irgendetwas Grünes, noch irgendeinen Baum sollten sie gar nicht anrühren. Nein, sie sollten nur an die Menschen heran. Sie waren nur für die Menschen bestimmt, die Menschen zu quälen. Es geht nur um die Menschen. Und zwar um die Menschen, welche nicht versiegelt worden sind. Wir haben in Offenbarung Kapitel 7 gelesen, dass eine Versiegelung stattgefunden hat. Wehe, wehe, wehe denen, die nicht versiegelt worden sind. Und wie gut haben es in diesem Fall die Versiegelten, die werden bewahrt inmitten des Gerichtes. 5 Monate lang bekommen diese Gestalten wie Heuschrecken die Macht, Menschen zu plagen und zu quälen. 5 Monate lang. Und die Menschen, die würden gerne, gerne, gerne sterben. Sie würden gerne den Tod in Kauf nehmen. Aber der Tod ist von ihnen geflohen, der lässt sich nicht mehr finden. Nicht mal das können sie, nicht mal sich selber umbringen können sie sich in diesem Fall. Dieses ganze Geschehen zeigt uns einen von Satan angeführten dämonischen Überfall über die ganze Menschheit. Ja, und Gott lässt es geschehen. Wenn wir an Heuschreckenschwärme denken, dann müssen wir immer auch daran denken, wenn wir auch ins Alte Testament hineinsehen, dass es Gott immer als Gericht gebraucht hat. Denken wir doch an die 8. Plage in Ägypten, bevor das Volk Israel endlich ausziehen durfte aus Ägypten. Diese Heuschreckenplage, das war nichts anderes als ein Gericht von Gott über die Ägypter und Pharao. An diese Dinge sollte sich auch das Volk Israel erinnern, aber Volk Israel war ja auch nicht immer gehorsam. Wir wissen, dass auch der Prophet Joel auch davon spricht, von einer riesigen Dürre, die durch eine Heuschreckenplage hervorgeht, worin auch das Volk Israel gezüchtigt worden ist. Nun, ich denke, was für uns heute ganz wichtig ist, das ist das, was wir bereits in Vers 3 gelesen haben, wo es hier heißt, und es wurde ihnen Macht gegeben. Wir fragen uns, woher kam diese Macht? Sie haben nicht diese Macht aus sich selber, diese Gestalten. Sie haben diese Macht letztendlich auch nicht von Satan. Sie haben dann nämlich diese Macht nur von einem bekommen, nämlich von Gott. Gott gesteht ihnen diese Macht für eine Zeit zu. Und es ist immer, immer gut für uns zu wissen, egal was hier auf der Erde geschieht. Es geschehen die Dinge nur so weit, wie Gott sie zulässt. Und der Teufel wird auch immer nur so viel Macht bekommen, wie Gott ihm zugesteht. Mehr wird er nie haben. Für uns ist es wichtig zu wissen, dass Gott selbst über allen diesen Geschehnissen der ewige Herr ist und bleibt. Wir lesen ja hier von unbegreiflichen schlimmen Dingen, wie diese Qual war, ab Vers 5. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, was die Menschen erlitten. Wie ein Skorpion einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, das haben wir schon gehabt. Und dann in Vers 7 heißt es, die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, zum Kampfe gerüstet, und auf ihren Köpfen waren wie goldene Kronen, und ihre Angesichter wie menschliche Angesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare. Und ihre Zähne waren wie Löwenzähne. Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer. Und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln vieler Wagen und Rosse, welche zum Kampf laufen. Und sie haben Schwänze wie Skorpione und Stacheln. Und in ihren Schwänzen lag ihre Macht, die Menschen zu schädigen 5 Monate lang. Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrundes. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon. Und im Griechischen hat er den Namen Apollyon, was bedeutet Verderber. Das ist natürlich ein Abschnitt, da haben sich schon viele Ausleger die Köpfe darüber zerbrochen. Die Köpfe haben schon geraucht und die Gebete haben sicherlich auch schon, sind schon zum Himmel emporgestiegen, was das alles zu bedeuten hat. Wenn ich das heute alles genau auslegen wollte, da könnte ich auch nur vage Vermutungen weitergeben. Es liegt nicht in meinem Sinn, das jetzt genau auszulegen, weil ich auch nur Vermutungen anstellen kann. Wir sehen in diesem Leben, in diesen Wesen auf der einen Seite lebende Wesen, andererseits könnte man aber auch genauso eine ganz ausgeklügelte Waffentechnik darin sehen. Wir sehen ja, dass heute alles von modernen Waffen aufkommen, schon roboterartig gesteuert. Auch das kann vom Teufel benutzt werden. Wir wissen es nicht genau, was diese Dinge sind. Jedenfalls wird es alles von der Macht Satan und von den Dämonen, vom Heer seiner Dämonen gesteuert sein. Und ganz sicher sind es auch keine normalen Heuschrecken, die diesen Schwanz haben wie ein Skorpion und die Leute damit plagen können. Und da erschrickt man auch beim Lesen, wie hier die Menschen gequält werden. Ständig müssen sie wahrscheinlich auf der Flucht sein vor diesen Getieren oder vor diesen Gestalten, damit sie keine solche Stiche bekommen oder ihnen diese Plagen zugefügt werden. Ja, es stimmt schon. Wehe, wehe, wehe den Menschen. Aber wenn wir dies auch nicht alles ganz korrekt auslegen können, das ist auch nicht von erster Bedeutung. Wir wissen, dass hier der Teufel enorme Macht bekommt und dass die Menschen fürchterlich geplagt werden. Und das ist noch nicht mal das Ende. Denn es geht weiter in Vers 12. Das eine Wehe ist vorüber, siehe, es kommen noch zwei Wehe nach diesen. Das war erst das eine, es kommen nochmals zwei. Es kommen noch zwei Wehe nach diesem, denn es müssen auch noch zwei Posaunen geblasen werden. Ich möchte noch ganz kurz auf einen dritten Punkt übergehen. Und das ist eigentlich das Endresultat dieser ganzen Sache hier. Wo es hier heißt, am Ende dieses Textes, sie taten dennoch nicht Buße. Das ist der dritte Punkt, sie taten dennoch nicht Buße. Der erste Punkt war Traum oder Realität. Der zweite Punkt, wehe, wehe, wehe denen, die auf Erden sind. Und der dritte Punkt, sie taten dennoch nicht Buße. Und das ist entscheidend. Ich denke, das ist das Allerwichtigste, was wir hier drin sehen müssen. Und ich frage uns, ob es uns nicht ein wenig verwundert, dass hier sogar noch am Ende dieses Kapitels 9 noch diese Bemerkung steht. Sie taten dennoch nicht Buße. Das zeigt uns doch, dass Gott in diesem schmerzenden Prozess des Gerichtes sogar noch auf die Menschen wartet. Er wartet, ist da vielleicht doch noch jemand, der Buße tut, der umkehrt. Er wartet, dass sie doch vielleicht noch jemand umkehrt und Buße tut. Selbst in diesem gewaltigen Prozess und in diesem Auftun der Hölle, in diesem Auftun des Abgrundes, finden wir noch Gottes Geduld und Güte. Gott wartet immer noch. Das ist vielleicht genau das, was in Römer 2, Vers 4 auch in unsere heutige Zeit hineinspricht. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, ohne zu erkennen, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Das ist Gottes Absicht mit den Menschen. Und wir wundern uns, dass es sogar so weit geht, bis in diese Gerichtsszene hinein. Ja, es wäre sogar an dieser Stelle noch möglich gewesen, durch das Blut Jesu Vergebung bekommen zu können. Doch hier zeigt uns das Wort Gottes, dass es hier niemandem mehr einfällt, umzukehren. Scheinbar jetzt alles vergeblich. Da werden sogar noch diese vier Engel, die uns hier aufgezeigt werden, welche Mächte der Finsternis sind, losgelassen, um den dritten Teil der Menschen zu töten. Aber den Menschen fällt es nicht ein, Buße zu tun und zu Gott umzukehren. Und man fragt sich manches Mal schon, wann ist es eigentlich für einen Menschen zu spät umzukehren? Kann es auch ein zu spät geben? Für Gott eigentlich nicht. Aber wir sind davon überzeugt, dass ein Mensch tatsächlich immer mehr verhärtet und verstockt werden kann Gott gegenüber. Dass eine Umkehr am Ende denkbar unmöglich ist. Ich bin überzeugt, das geschieht bei vielen Menschen, die sich ständig gegen Gottes Einwirken wehren. Wenn man irgendetwas von Gott vernimmt oder wenn man merkt, Gott möchte in sein Leben reinsprechen, dass man es abwehrt. Wenn man das lange genug macht und lange genug abwehrt, dann wird man letztendlich so verschlossen, dass überhaupt kein Hören und kein Zugang mehr für Gott da ist. Wir wissen von Pharao, dass sein Herz mit jeder Plage verstockter geworden ist. Er hatte Gott nicht wirklich beim Wort genommen. Er hatte zwar immer wieder fromme Zusagen gemacht, ja, ich lasse dein Volk ziehen, damit mir dies und jenes nicht widerfährt. Aber im Innersten seines Herzens hat er gedacht, ja, lass uns mal machen, ich bin stärker. Und er hat sein Volk nicht ziehen lassen. Zum Schluss war aber Pharao so verstockt, dass Gott nur noch mit Gericht handeln konnte. Für Pharao gab es überhaupt keine Chance mehr, umzukehren. Gott konnte nur noch sein Volk durch Gericht herausholen. Und welches Gericht die Ägypter getroffen hat, das wissen wir alle. War auch eine schreckliche Sache. Ich hatte in einem Bericht gelesen, dass am 27. März 1977 zwei Flugzeuge zusammengestoßen sind. Es muss ein furchtbarer Flugzeugunfall gewesen sein. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo das sich ereignet hat. Jedenfalls hatte ich in dem Bericht gelesen, 593 Menschen kamen damals ums Leben durch diesen Flugzeugzusammenstoß. Es waren allerdings 60 Passagiere dabei, die überlebten. Das war ein Wunder. In einer der beiden Unglücksmaschinen befand sich tatsächlich ein Kind Gottes. Ein Mann, der dieses Unglück überleben durfte. Und der erzählte später von diesen dramatischen Augenblicken. Er sagt, ich war umgeben von Menschen, die zu lebendigen Fackeln geworden sind. Schreiend waren sie vor Schmerzen und Entsetzen. Und er sagt, was mich aber jedoch am meisten betroffen hat, war die Tatsache, diese Menschen fluchen zu hören. Sie Gott lästern zu hören wegen ihres Unglücks, das über sie hereingebrochen war. Und dieser Überlebende fügt noch eine Bemerkung hinzu, die uns sehr nachdenklich und traurig stimmt. Die Menschen, so sagte er, bleiben bis zum letzten Atemzug genauso, wie sie sind. Wenn sie sich vor dem Tod nicht durch die Macht Jesu Christi verändern lassen, so werden sie es auch nicht im letzten Augenblick ihres Lebens tun. Das ist höchst unwahrscheinlich. Gerade in solch einer Katastrophe, wer wird sich da noch bekehren? Kein Mensch. Das gibt uns viel zu denken. Und natürlich auch wir als Kinder Gottes, wir müssen ja auch immer wieder bedenken, dass wir auf seine Stimme hören sollen. Was wir heute im Geistlichen versäumen, das können wir morgen nicht mehr nachholen. Der heutige Tag ist gelaufen. Was wir in den letzten 5 Jahren versäumt haben, das können wir in den nächsten 5 Jahren nicht mehr reinholen. Die Gemeinde zu Laodicea, die bekommt ja auch diesen besonderen Aufruf. Weiß nicht, ob wir noch immer wieder daran denken. Diese Gemeinde hat diesen besonderen Aufruf, sei nun fleißig und tue Buße. Also es betrifft nicht nur die Menschen in der Trübsalzeit, sondern es betrifft auch uns heute als Gemeinde ganz konkret. Und der Herr fragt auch heute, möchtest du Buße tun? Möchtest du alle Zeit umkehren zu ihm? In Offenbarung 9, Vers 20, da kommt uns große Enttäuschung entgegen. Aber die übrigen der Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, so dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen von Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebereien. Wir werden hier insbesondere mit 5 extremen Sünden konfrontiert. Hochinteressant. Sünden, die wir genau in unserer heutigen Zeit so finden. Das heißt, sie taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände. Sie können also nicht loslassen von ihrem Götzendienst. Und ich frage uns, wie schwer tun sich auch gerade in unserer heutigen Zeit die Menschen, die so sehr religiös sind, die so religiös angehaucht sind, in allen möglichen Religionen drin. Immer braucht man irgendwelche Anschauungsgegenstände oder man muss irgendwas mit sich herumführen und wenn es nur ein Knoten im Taschentuch ist oder man muss ein Kreuz im Auto hängen haben oder irgendwelche Figuren aus Holz und Stein. Die Menschen, die wissen gar nicht, wie sehr sich Gott über solche Dinge erzürnt. Das ganze Theater mit Figuren oder Gegenständen aus Holz und Stein oder Metall. Das ist doch für Gott ein Gräuel. Wenn das auch nur die Menschen in unserer heutigen Zeit begreifen würden. Auch gerade die, die so gerne in die Kirchen hineinlaufen. Doch ich frage auch uns, wie schnell schließen auch wir gerne irgendwelche materiellen Dinge in unser Herz ein? Vielleicht Dinge, die wir vorher nicht hatten, jetzt sie aber haben. Oh, toll. Wie schnell wird unser Herz gefangen und es wird zum Götzen. Das hat den ersten Platz und nicht Gott. Davor muss sich auch von uns jeder hüten. Und auf der anderen Seite spricht die Bibel auch von Habsucht. Habsucht ist Götzendienst. Das ist dasselbe. Vergessen wir das nicht. Darum die Aufforderung aus der Bibel, fliehe dem Götzendienst. Fliehe der Habsucht. Gott kann sich furchtbar daran rächen. Es gibt ja auch solche Kinder Gottes, die meinen, das, was sie mit ihren eigenen Händen tun können, das sei wichtiger und größer als das, was Gott tun kann. Und schnell kann man auch auf sein eigenes Tun und Handeln sehr, sehr stolz werden. Möge das hoffentlich bei uns nicht so sein. Die weiteren vier Sünden sind Mordtaten, Zaubereien, Unzucht und Diebereien. Wir wissen es ja, wenn wir die heutige Gesellschaft beobachten, wenn wir die Entwicklung sehen, wie Gewalt und Kriminalität in vielen Ländern der Erde nicht abnimmt, sondern immer mehr zunimmt, müssen wir uns nicht fragen, wo das alles landet. Auch in unserem Herzen, wenn wir böse gegen andere Menschen denken. Sagt der Herr Jesus, wenn wir Böses hegen in unserem Herzen, dass wir dann auch bereit schon zu mordern werden. Aber ich möchte noch mehr auf Zaubereien eingehen. Was verbirgt sich hinter diesem Wort Zaubereien? Im Griechischen steht hier das Wort Pharmakeia. Dieser Begriff steht in engem Zusammenhang mit Drogen. Und die Zunahme von Drogen, das können wir in unserem Land stetig beobachten, wie die in den letzten Jahren rasant zunimmt. Und ebenfalls hat der Okkultismus und spiritistische Handlungen ebenfalls einen enormen Zulauf bekommen. Gerade auch die Welle der Esoterik trägt ja auch enorm dazu bei. Wir vergessen das so schnell und das gerät auch oft aus den Augen, was sich da alles bewegt. Und was sich an die Menschen alles klammern und an was sie alles glauben, furchtbar. Aber das hängt eben alles in diesem Begriff der Zauberei zusammen. Und die Menschen halten daran fest und wollen nicht zu Gott umkehren. Nein, 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 wir wollen hier der Esoterik nachlaufen. Und auf der anderen Seite sehen wir auch die Sünde der Unzucht. Toll hat Satan das gemacht, dass jeder einen Bildschirm zu Hause haben darf. Gut hat er das gemacht, dass jeder heute sich alle Ausschweifungen mit ins Wohnzimmer nehmen kann. Sexuelle Ausschweifungen und Unmoral nehmen in einem rasanten, undenkbaren Maß Ausschweifung zu, auch in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Alles, was nicht vor Gott wohlgefällig ist, erscheint heute auf dem Bildschirm, wie es noch nie da gewesen ist. Wie gefangen sind heute viele, viele Menschen darin. Und wie gut täten sie daran, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, um gerettet zu werden. Und dann noch die Diebereien, die hierbei erwähnt werden. Ist es nicht so? Eine Gesellschaft, die nur persönliche Erfüllung und Erfolg sucht und verherrlicht, die züchtigt auf der anderen Seite regelrecht Rücksichtslosigkeit und Egoismus. Ich sag's noch einmal. Eine Gesellschaft, die nur persönliche Erfüllung und Erfolg sucht und verherrlicht, die züchtigt auf der anderen Seite regelrecht Rücksichtslosigkeit und Egoismus. Vieles könnte man noch dazu sagen und erwähnen. Vielleicht müssen wir uns auch wieder ganz neu in allem selber prüfen. Wo stehen wir persönlich? Leben wir ein Leben, das Gott verherrlicht in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit? Ich hoffe es, dass jeder auf diesem Weg ist. Vielleicht konnten wir heute wieder einen kleinen Einblick bekommen, was noch auf die Menschheit zukommen wird, und auch auf der anderen Seite, wie groß und wie gut unser Herr und Gott ist. Und wie groß und wie gut seine Gedanken für dich und für mich und auch für die ganze Menschheit sind. Wir hatten uns angeschaut, Traum oder Realität. Zweitens, wehe denen, die auf Erden sind. Und drittens, sie taten dennoch nicht Buße. Ich möchte dich und mich heute dazu aufrufen. Lass dich nicht von dem Geschehen dieser Zeit und Welt von Gott wegtreiben. Lass es nicht zu. Schwimme nicht mit dem großen Strom mit, sondern bleibe nahe bei ihm. Bleibe nahe an seinem Herzen. Demütige dich unter seine allmächtige Hand, egal wie es dir immer gehen mag. So wird er dich sicher ans Ziel bringen und dich auch so zu seiner Zeit erhöhen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass die Offenbarung auch ganz real und konkret ist, auch für uns. Wir können nicht alles bis aufs Detail ausdeuten. Danke, Herr, dass du uns immer mehr Einblick und Verständnis gibst, auch für die Dinge, die kommen werden, aber auch für die Dinge, die sich heute schon in dieser Zeit und Welt abspielen. Herr, und du weißt, dass wir oftmals erschrocken sind. Es macht uns mutlos und verzagt, wenn wir in diese Zeit und Welt hineinsehen. Aber Herr, hilf du jedem Einzelnen von uns, ganz konkret auf dich zu blicken und auch ganz kindlich an dich zu glauben. Danke, Herr, dass du Glauben und Vertrauen belohnst und dass du jedem von uns helfen möchtest, ein Leben zu führen, das deinem Namen Ehre bereitet. Möchten wir danken auch für diesen Morgen. Möchten wir danken, Herr, für diese Zeit des Gottesdienstes. Möchten wir danken, Herr, dass du uns auch mit uns gehst, auch in den restlichen Tag hinein, auch in die neue Woche, die vor uns liegt. Herr, und dass wir immer mehr Freude und Erfüllung in dir finden. Wir danken dir dafür und möchten dich preisen. Danke, Herr, dass du jedem von uns helfen möchtest, ein treuer Nachfolger von dir zu sein. Amen.